Vie Presse.
Sie haben es sicher mitbekommen. Das Was-Wichtig-Ist-Team war bis Anfang der Woche beim Europäischen Forum Alpbach. Dort habe ich Thomas Goger getroffen. Er ist leitender Oberstaatsanwalt und stellvertretender Leiter der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg. Und dort tun sich ganze filmreife Geschichten auf. Unglaubliche wie unfassbar schlimme. Denn hinter dem kryptischen Namen verbirgt sich eine der erfolgreichsten Stellen zur Verfolgung von Cyberkriminalität in Europa. Goger, der die Stelle maßgeblich mit aufgebaut hat, und die extra auf das Thema spezialisierten Staatsanwälte jagen mit Hilfe von technischen Experten Kryptobetrüger, Online-Erpresser, genauso wie Menschen, die sich Missbrauchsmaterial von Minderjährigen ansehen oder gar produzieren. Einer ihrer Partner? Der Wiener Complexity Science Hub, dessen Hilfe, aus welchem Grund auch immer, die deutschen Behörden in Anspruch nehmen, nicht aber die österreichischen. Wie wird Thomas Goger, der übrigens zuerst Physik studiert hat, bis er sich der Juristerei widmete, den Tätern habhaft? Wer sind die Köpfe hinter diesen Kryptobanden? Und welche Gefahren drohen uns in Zukunft im Netz? Das erklärt er mir in dieser Folge. Ich bin Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Herr Goger, jährlich entstehen allein in Österreich Schäden in Form von mehreren 100 Millionen Euro durch Kryptobetrug. In Deutschland ist es sicherlich um ein Vielfaches mehr. Was schätzen Sie, wie viele Menschen verlieren, während wir hier gerade sitzen, ihr Geld?
Das ist eine gute Frage. Das geht sicherlich allein im deutschsprachigen Raum in die Hunderte. So viele Teile unseres Lebens haben sich in die Online-Welt verlagert. Die Angriffsfläche für Kriminelle ist größer geworden. Dementsprechend steigen auch die Fallzahlen.
Ihre Zentralstelle in Deutschland, die Sie ja mit aufgebaut haben, gilt als federführend in Europa in der Verfolgung von Cybercrime-Betrüger. Was machen Sie anders als andere?
Naja, was wir ganz gut geschafft haben in den letzten 5-6 Jahren, ist bei einer ganz bestimmten Form von Cyberkriminalität, nämlich diesem Online-Investment-Betrug, uns von unten nach oben in der Täterhierarchie vorzuarbeiten. Also wir haben angefangen, uns die Callcenter anzuschauen in Ost-, in Südosteuropa. Das heißt schon mal, wir haben uns nicht gescheut, auch über Grenzen hinweg zu arbeiten. Wir haben uns dann konsequent nach oben in der Hierarchieleiter dieser Täterstrukturen hochgearbeitet. Wir haben mittlerweile ein sehr gutes Verständnis, wie diese kriminelle Industrie organisiert ist und arbeitet. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass wir dann auch tatsächlich die CEOs und CFOs dieser kriminellen Syndikate irgendwo im Ausland festnehmen lassen und nach Deutschland ausliefern lassen kann.
Dann erzählen Sie mal, wie funktionieren solche Organisationen?
Ja, man hat es in diesem Bereich Online-Investment-Scam an sich tatsächlich mit einer regelrechten Industrie zu tun, die hochgradig arbeitsteilig vorgeht. Da gibt es die Geschäftszweige, die sich nur darum kümmern, Anzeigen auf Social Media zu schalten mit Prominenten, die angeblich für irgendwelche tollen Anlageprodukte werben. Das ist eine Industrie für sich selbst. Die hat dann mit den späteren Betrügereien gar nicht mal so viel zu tun. Dann gibt es richtiggehende Unternehmen, die die Software für diese betrügerischen Trading-Plattformen anbieten. Sie kriegen ja dann als Opfer so einen Zugang zu so einer Trading-Plattform. Da können sie dann zuschauen, wie ihre Investments immer weiter steigen angeblich. Das ist natürlich alles nur Lug und Trug. Da ist gar nichts investiert, das Geld ist weg. Aber das macht eine eigenständige Industrie, diese Software anzubieten und zu entwickeln. Dann gibt's die Callcenter. Das ist ein Geschäftszweig für sich selbst. Der wird von Callcenter-Managern überwiegend in Ost- und Südosteuropa betrieben. Das sind ganz oft auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Da wird vor Ort auch Steuern gezahlt. Das soll ja alles so ausschauen wie ein legales Business. Und dann gibt's natürlich diejenigen, die dann am Ende des Tages dafür verantwortlich sind, die Opfer auch zu melken. Das ist wieder ein ganz eigener Geschäftszweig. Also man muss sich ein bisschen davon verabschieden, dass Cybercrime was ist, was irgendwie aus dunklen Kellern von Hackern in Hoodies begangen wird, sondern man hat es da richtiggehend mit organisierter Kriminalität zu tun, die aus den besten Adressen der jeweiligen Länder heraus operiert.
Mhm. Aber wenn die zum Beispiel Steuern zahlen, sind die dann nicht eigentlich relativ leicht zum Erwischen, weil ich meine, irgendwo scheinen die dann ja auf.
Naja, nach außen sind es ganz normale Callcenter, die ganz normale Callcenter-Dienstleistungen anbieten. Dass die Auftraggeber im kriminellen Bereich agieren, das sieht man dann natürlich jetzt mal auf den ersten Blick überhaupt nicht. Was es uns allerdings tatsächlich leicht macht, ist, dass wir ganz hervorragende Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Partnerinnen und Partnern haben. Das ist unser großes Glück, dass die Kriminellen immer noch nicht verstanden haben, wie gut grenzüberschreitende Zusammenarbeit eigentlich in Europa, aber auch darüber hinaus funktioniert. Das müssen Staatsanwälte auch erst lernen. Es ist immer so, wenn man als Staatsanwalt irgendwas auf den Tisch kriegt, wo man dann ins Ausland gehen muss, Rechtshilfe, dann kriegt man erstmal Pickel, weil man sich denkt, das ist ja dann bestimmt furchtbar kompliziert und es geht überhaupt nicht. wenn man das mal probiert hat, wenn man mal über die Kontakte hat, auch da keine Scheu mehr hat, dann ist es eigentlich heutzutage in Europa echt für uns keine Besonderheit mehr. Es gibt ja kein nationales Cybercrime. Also ein Cybercrime-Fall, der mit nur deutscher Technologie, nur deutsche Opfer durch nur deutsche Täter schädigt, so einen Fall kann ich mir ja nicht mal ausdenken. Das heißt, wir müssen einfach international und grenzüberschreitend arbeiten.
Aber ist nicht genau das das Schwierige? Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit österreichischen Beamten geführt, die in dem Feld tätig sind. Und die haben gemeint, genau das ist das riesige Problem, die internationale Zusammenarbeit.
Ja, das hört man oft, dass das alles so schwierig und so problematisch ist. Und in bestimmten Ländern ist es das auch. Das will ich jetzt gar nicht kleiner reden. Wir haben eine andere Art von Online-Betrug, die schwerpunktmäßig aus Südostasien heraus begangen wird, aus Myanmar, Laos, Thailand, die Ecke. Da ist es natürlich jetzt ausgesprochen schwierig. Aber nochmal, wenn ich mir jetzt allein unsere Online-Investment-Betrüger anschaue, wir hatten gemeinsame Action Days, also wirklich mit deutschen Staatsanwälten und deutschen Polizisten auch in die Länder gegangen sind, in nahezu allen Balkanstaaten, in der Ukraine, in Georgien, auf Zypern, in Israel. Hintermänner sind festgenommen worden in Costa Rica, am Flughafen in Paris und was will ich noch überall. Also die internationale Zusammenarbeit funktioniert tatsächlich deutlich besser, als man glaubt. Und unsere Erfahrung ist schon, wenn ich das vielleicht ein bisschen hemdsärmlich formulieren darf, wo ein Wille, da ist tatsächlich auch in vielen Stellen dann auch ein Weg, der uns offen steht.
Jetzt haben Sie schon ein paar Länder genannt. Mich wundert, dass in der Ukraine da offenbar gerade noch aktiv sind. Die haben ja wahrscheinlich im Moment was anderes zu tun. Welche Länder sind noch federführend?
Das kommt im Bereich Cybercrime immer so ein bisschen drauf an, welchen Teil man sich anschaut. Da gibt es tatsächlich geografische Hotspots nach wie vor. Diese Online-Investment-Scams, mit denen wir uns beschäftigen, Sie hatten ja in Österreich mit dem Wolf of Sofia, dem berühmten, auch einen ziemlich prominenten Ableger. Da ist es tatsächlich so, die Callcenter, alle Ost-Südosteuropa, vielleicht noch Zypern, die Hintermänner operieren entweder aus Israel heraus oder sind israelische Staatsbürger, die aus Ländern wie der Ukraine und Georgien heraus operieren. Mit den beiden Ländern funktioniert die Zusammenarbeit übrigens auch ganz hervorragend. Andere Arten des Investmentbetrugs, die jetzt eher so über Datingportale angebahnt wird, da landen wir dann in Südostasien, da landen wir im Golden Triangle. So diese klassischen Sextortion-Fälle, also die Opfer werden dazu gebracht, irgendwie die Hosen runterzulassen und dann erpresst, da landen sie immer noch ganz oft in Westafrika. Also erstaunlicherweise gibt es für einzelne Bereiche von Cybercrime, sagen wir mal so Kompetenzzentren vielleicht, die sich ganz klar bestimmten Regionen auf dem Globus zuordnen lassen.
Was weiß man denn über diese großen Köpfe dahinter?
Naja, wenn ich mir jetzt unsere Online-Investment-Betrüger anschaue, die dann auch ausgeliefert werden und die in Deutschland vor Gericht stehen, ich glaube, wir haben jetzt vor kurzem die 100. Anklage erhoben, die kommen schon aus ordentlichen Verhältnissen. Da ist natürlich auch viel Geld gemacht worden, dementsprechend auch viel Geld für die Verteidigung verfügbar. Alle einen sehr bürgerlichen Eindruck, alle hochgebildet, alle auch logischerweise sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie tun, gewandt auch in der Geschäftswelt. Das ist klassisches White-Collar-Crime. Ja. Also nochmal, das sind jetzt keine Hacker in Hoodies, sondern wenn sie die auf der Straße treffen, dann meinen sie, sie haben es mit dem redlichen Geschäftsmann zu tun. So ist auch der Habitus ganz oft.
Ja. Was treibt die an?
Ja, die Primärmotivation bei Kriminalität, und das gilt für Cybercrime und für diese Betrüger ja ganz, ganz besonders, ist natürlich immer Geld. Und wo Geld ist, da soll dann auch noch mehr Geld hin. Und Geld kann man auch nie genug haben. Also da ist ganz klar die monetäre Motivation, die Triebfeder.
Und die zahlen dann ihre Verteidigung mit dem Geld?
Das ist richtig. Wir haben aber, und da sind wir tatsächlich, also wir sind natürlich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, so viele Täter, auch hochrangige Täter zu ermitteln und nach Deutschland ausliefern zu lassen. Aber was uns besonders stolz macht, ist, dass wir es in vielen Fällen tatsächlich auch geschafft haben, dass Opfer zumindest teilweise in einigen Fällen auch vollständig entschädigt werden. Wir haben also im Bereich Vermögensabschöpfung Dinge gemacht, die andere nicht tun. Wir haben in der Ukraine Luxusfahrzeuge für uns sichern lassen und nach Deutschland überführt und hier verkauft. Es sind Immobilien in Costa Rica oder auch in Georgien momentan für uns gesichert, mit dem Ziel, dass die am Ende des Tages auch zu Geld gemacht werden. Und wenn die Täter erstmal gefasst und ausgeliefert sind, dann ist natürlich schon eine starke Motivation da, nochmal auch Geld auf den Tisch zu legen, um vielleicht Schadenswiedergutmachtung zu betreiben. Also das ist tatsächlich was Besonderes, und nochmal, da sind wir wirklich auch stolz drauf, weil man sagt zwar immer, Verbrechen darf sich nicht lohnen, aber wenn man das große Ganze sich anschaut, sind die Strafverfolgungsbehörden eigentlich im Bereich Vermögensabschöpfung, Rückführung von betrügerischen Geldern immer noch zu schlecht, als dass wir da wirklich zufrieden sein können. Aber in dem Bereich Online-Investment-Scams ist uns schon einiges gelungen die letzten Jahre.
Das ist tatsächlich eine andere Info, als ich von den Österreichern habe, die sagen, in den meisten Fällen bekommt man einfach sein Geld nicht zurück. Was machen Sie, dass es eben geht?
Naja, zum einen mal, wir sagen den Opfern und Geschädigten schon auch immer relativ ehrlich, also geht mal davon aus, dass das Geld verloren und weg ist. Was für die im Übrigen ja teilweise dramatisch ist. Ne? Das ist ja kein Spielgeld, das da irgendwie investiert wird, sondern da wird die Altersvorsorge investiert, da wird die Immobilie belastet etc. Also die Leute stehen dann in vielen Fällen vor dem Nichts. Also wir versuchen da keine großen Erwartungen zu wecken. Aber nachdem wir über so gute und belastbare internationale Kontakte verfügen, nachdem wir uns halt tatsächlich auch nicht scheuen, Dinge einfach mal auszuprobieren. Wir hatten vorher auch noch keine Autos in der Ukraine sichern lassen und schon gar nicht nach Deutschland überführt. Das war für uns auch ein erstes Mal. Wir haben es halt ausprobiert und das hat geklappt. Und mittlerweile zählen wir auch ein bisschen, ohne dass das jetzt irgendwie selbstgefällig klingen soll, von unserem Ruf, die Täter, auch die, die wir noch nicht haben, müssen und kalkulieren mittlerweile auch ein, dass wir uns möglicherweise auch für sie organisieren. Und es kommt schon auch gelegentlich mal vor, dass Beschuldigte oder vor allem dann die Verteidiger initiativ an uns herantreten und sagen, naja, mein Mandant geht davon aus, dass wir uns auch für ihn interessieren, und man eröffnet dann Gespräche, was denn so geht, wenn man nochmal ein bisschen was in Sachen Schadenswiedergutmachung macht. Die Leute wollen ja ihr Geld alle ausgeben. Es macht jetzt ja keinen Spaß, irgendwie die Millionen zu scheffeln und dann im eigenen Land sitzen zu bleiben für alle Ewigkeiten. Die Leute wollen auch wieder reisen, wollen Grenzen überschreiten, und genau das sind ja die Punkte, wo sie dann Gefahr laufen, uns ins Netz zu gehen. Das heißt, wir sind einfach kreativ und geht nicht, gibt es bei uns jetzt tatsächlich mal im Ansatz nicht. Wir wollen zumindest immer mal ausprobiert haben, ob wir gegen die Wand laufen. Das passiert uns auch, also nicht jeder Versuch gelingt. Aber wir sind vielleicht ein bisschen mutiger an der einen oder anderen Stelle als andere.
Ihre Stelle ist ja jetzt im Verhältnis ja jetzt wirklich groß. Also es gibt ja 30 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die jetzt nur auf das Thema Cybercrime spezialisiert sind. Das ist in Österreich im Moment unvorstellbar. Aber Sie haben ja noch viel mehr Mitarbeiter oder Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wer ist da auch in Ihrer Stelle zentral?
Naja, zum einen, wenn ich jetzt mal uns anschaue, bei uns arbeiten Juristen, also die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Wir haben aber in-house auch IT-Forensiker, also Nerds, um es jetzt mal zuzuspitzen, die uns bei technischen Problemen, die sich nicht von der Stange lösen lassen, dann auch in-house helfen können. Was für uns aber auch wichtig ist, Cybercrime und überhaupt jede Form von Kriminalität, die mit Technologie zu tun hat, ist wahnsinnig schnelllebig. Und staatliche Prozesse, jedenfalls in Deutschland, weiß nicht, ob es in Österreich besser ist, die sind alles nur nicht besonders schnell. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen gucken, wie wir in unsere Prozesse Agilität reinbekommen, um jetzt auch nicht das technologische Rennen gegen die Straftäter von vornherein zu verlieren. Deswegen strecken wir unsere Fühler auch immer sehr stark aus in Richtung Wissenschaft und Forschung. Also wir kooperieren im Bereich Darkweb-Kriminalität mit dem Niederländischen Forschungsinstitut. Wir kooperieren aber auch zum Beispiel, und das ist ja der Anlass, warum ich jetzt hier in Altbach bin, mit dem Complexity Science Hub in Wien im Bereich Kryptowährungen, weil wir einfach die Expertise der Wissenschaft angewiesen sind. Also sonst nützt es gar nichts, wenn ich dann in 5 Jahren eine technische Lösung für ein Problem bekomme, das sich mir jetzt stellt, weil in 5 Jahren habe ich ganz andere Probleme. Und da ist der enge Austausch mit der Wissenschaft wirklich für uns unumgänglich. Und wir sind wirklich wahnsinnig glücklich, dass wir über die Kooperation mit den Kollegen in Wien beim Hub die Möglichkeit haben, wirklich unmittelbar von der Top-Forschung im Bereich Kryptowährungen, Decentralized Finance und all dieses Zeug zu profitieren. Das hilft uns in unserer Arbeit wirklich unglaublich.
Aber was liefern die genau für Sie?
Ja, da geht es zum einen darum, Tools zu entwickeln. Da geht es auch darum, dann zu gucken mal, ob, wenn wir sagen, das oder jenes wäre jetzt schön in dem Ermittlungsverfahren oder die Fragen im Umgang mit Kryptowährungen stellen sich jetzt, kriegt man das irgendwie umgesetzt in eine technische Lösung. Oder aber wir haben vielleicht mal ein Szenario, wo wir nicht 2 oder 3 Kryptowährungszahlungen analysieren müssen, sondern Hunderte, Tausende, Zehntausende. Kann man sowas vielleicht irgendwie automatisieren? Technisch, das ist so der Input, der vom Hub für uns geleistet wird. Umgekehrt geben wir den Wissenschaftlern aber auch die Möglichkeit, quasi ihre Hypothesen dann auch an unseren echten Fällen zu testen. Das ist dann wiederum für die Wissenschaftler interessant, wenn man tatsächlich auch mal gucken kann, wie passt es dann eigentlich, was man sich da im Labor ausdenkt, mit der echten Welt zusammen. Wir stellen dann auch unsere echten Daten zur Verfügung. Ich glaube, diese Kooperation ist erstens ziemlich einzigartig und zweitens tatsächlich auch ziemlich erfolgreich. Und wenn ich mir jetzt gerade, bleiben wir bei dem Fall in Österreich mit dem Complexity Science Hub, wir hatten zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten eine große Aktion, ist sicherlich auch in Österreich berichtet worden, wo wir mit Kidflix eine riesige kinderpornografische Plattform abgeschaltet haben. 1500 Nutzer so roundabout identifiziert. Das hat tatsächlich auch ganz maßgeblich was damit zu tun, dass wir Lösungen, die über das komplexe Design Hub zu uns gekommen sind, auch in so einem Kontext einsetzen können.
Das muss man eben dazu sagen. Also ein großer, Sie haben glaube ich drei Schwerpunkte. Mhm. Ein großes Wirtschaftskriminalität, der andere ist Missbrauchsdarstellung von Minderjährigen und der dritte.
Der dritte ist so klassisches Cybercrime im engeren Sinn, also Hacking, DDoS-Angriffe, Ransomware-Attacken, solche Dinge.
Was sind denn gerade die typischen Kryptobetrugsmaschen, auf die Menschen laufend hineinfallen?
Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so groß geändert. Wir haben diese ganz, ganz klassischen Investment-Scams, die sind irgendwie nicht totzukriegen. Fake-Anzeigen von Prominenten, dann 250 Euro meist Erstinvestment und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Da sind die Fallzahlen ungebrochen hoch und es ist immer noch erstaunlich, dass so viele Leute darauf reinfallen. Was aber in erster Linie was damit zu tun hat, dass die Täter einfach wahnsinnig geschickt psychologisch und manipulativ vorgehen. Da darf man den Opfern, das ist schon auch eine wichtige Botschaft, auch gar keinen Vorwurf machen. Wir sehen auch zunehmend die Investmentbetrügereien, die auf Datingportalen angebahnt werden, so aus dem südostasiatischen Bereich. Ganz andere Herangehensweise, da trifft meistens der künftige männliche Geschädigte auf Social Media oder auf der Dating-Plattform die gut aussehende Asiatin und dann irgendwann taucht im Hintergrund der Lamborghini auf und dann wird so gefragt, naja, wie kannst du dir denn das leisten? Und dann kommt die Antwort, ja, ich habe da einen tollen Broker, willst du nicht auch? Und ab da geht's downhill. Das sind wir momentan ganz stark. Wir haben eine riesige Welle von Fake-Shop-Verfahren, also betrügerische Handelsplattformen im Netz, wo sie Dinge kaufen und bestellen können und nichts bekommen gegen Vorkasse. Also Cybercrime und Betrug im Netz ist so unglaublich vielschichtig. Und eine Trendwende, was den Anstieg der Fallzahlen angeht, den kann ich beim besten Willen momentan noch nicht erkennen.
Ja, aber es herrscht doch trotz allem noch immer das Vorurteil, das sind unter Anführungszeichen dumme Menschen, die es erwischen.
Na, das finde ich tatsächlich ganz gefährliche Sichtweise, weil sie zum einen mal Schuld verlagern. Schuld sind jetzt mal die bösen Buben, die Straftäter. Und im Nachhinein kann man dann immer sagen, na, wie kannst du nur, du hättest doch das sehen müssen, das sehen müssen, das sehen müssen. Aber zum einen sind diese Angebote wirklich professionell gemacht und zum Zweiten, wir haben auch also Anleitungen gefunden, wie wir so Callcenter durchsucht haben. Die sind professionell geschult, die wissen genau, mit welchen Maschen sie welches Opfer ansprechen können. In anderen Szenarien wird sehr viel auch mit Druck gearbeitet, also nehmen sie diesen Enkeltrickbetrug zum Beispiel. Das ist, wie gesagt, im Nachhinein tut man sich da immer leicht. Aber man muss sich ja nur mal die Opferbiografien anschauen, das sind schlaue Leute. Doktortitel, akademischer Abschluss, Handwerker, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Und trotzdem gelingt es den Tätern, die auf ihre Seite zu ziehen. Also den Opfern darf man da meines Erachtens überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Schuld sind diejenigen, die diese Maschen ins Werk gesetzt haben.
Ja, und man sollte wahrscheinlich im Sinne der Prävention einfach dran denken, dass es jedem passieren kann. Ne?
Ja, und also wir haben natürlich jetzt auch bei unserem Seminar hier in Altbach mit den Studierenden so ein bisschen diskutiert, wie man sich da schützen kann. Und es kam eigentlich immer so die zutreffende Antwort, naja, so Common Sense wäre schon hilfreich, also wenn was einfach zu gut aussieht, um wahr zu sein im Netz, Rule of Thumb, dann ist es wahrscheinlich auch einfach nicht wahr. Wenn die PlayStation überall 400 Euro kostet und bei dem Online-Shop dann auf einmal 300 Euro, scheint vielleicht irgendwas nicht so richtig in Ordnung zu sein. Wenn es gerade überall maximal 1% Zinsen gibt, da jetzt aber auf einmal 3%, passt vielleicht auch was nicht. Ja? Also So eine Grundskepsis. Manche lassen ja, also jedenfalls würde man das in Bamberg nicht machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, ihre Haustür auch nicht offen rumstehen den ganzen Tag. Und so eine Grundvorsicht ins Online-Leben rüberzuziehen, wäre vielleicht ganz hilfreich.
Der andere große Bereich in Ihrer Zentralstelle ist eben diese Missbrauchsdarstellung von Minderjährigen. Was waren da zuletzt die großen Durchbrüche in der Verfolgung?
Für uns war jetzt sicherlich vor ein paar Monaten die Operation Stream in Sachen Kidflix ein echter Meilenstein, weil es da wirklich gelungen ist, nach jahrelanger Arbeit, ich glaube es waren so zwischen 1300 und 1500 Benutzer, auf der ganzen Welt zu identifizieren, die Plattform auch abzuschalten. Das war deswegen auch wirklich ein großer Erfolg, weil da wirklich schlimmes Material, auch neues Material produziert werden konnte, das sind auch Opfer identifiziert worden, was für uns immer im Bereich Missbrauchsdarstellungen fast genauso wichtig ist oder wahrscheinlich sogar wichtiger als die Täter, zu identifizieren, weil neues Material heißt ja immer, dass gerade jetzt irgendwo ein Kind in dieser Missbrauchssituation noch gefangen ist. Da muss man erstmal rausfinden, wo spielt das Ganze eigentlich überhaupt ab, ob sich überhaupt ab, wo ist das Kind etc. Also die OP-Stream Kidflix war sicherlich eine ganz, ganz große Nummer, auf die wir gemeinsam mit den vielen internationalen Partnern, es gab ja da sicher auch österreichische Fälle, abgearbeitet haben. Da sind wir sehr stolz drauf.
Und wie hat sich jetzt die Szene unter Anführungszeichen in den letzten Jahren geändert? Wir haben ja mittlerweile KI, der Datennutzung im Netz ist völlig explodiert. Also das muss ja auf diesen Bereich auch ausgewirkt haben.
Also zum einen muss man mal sagen, selbst ohne die Möglichkeiten von KI stellen wir seit Jahren fest, dass die Fallzahlen im Bereich Kinderpornografie ganz massiv gestiegen sind und auch weiter steigen. Und wir sind uns tatsächlich gar nicht so ganz sicher, woran das liegt. Also eines ist natürlich sicherlich so, dass wir vielleicht auch besser geworden sind, dass die Awareness einfach auch besser geworden ist, bei der Internetwirtschaft solche Dinge auch zu melden. Das spielt sicherlich eine Rolle. Auf der anderen Seite sind die ganzen Devices, Smartphones etc. halt viel präsenter als vor 10 Jahren. Also auch die Möglichkeit, an solches Material zu kommen, ist viel, viel leichter als noch vor 10 Jahren. Also Fallzahlen steigen unabhängig jetzt mal von AI. Ich werde dann tatsächlich oft gefragt, warten Sie jetzt da irgendwie so eine Schwemme von AI-generiertem Material? Und mein erster Satz ist immer tatsächlich leider nein, weil die Verfügbarkeit von echten Kindern für die Täter schlicht so groß ist, dass man den Aufwand mit KI eigentlich gar nicht so sehr machen muss. Was wir aber befürchten und auch schon gesehen haben, ist, dass die Täter AI nutzen, um Aufnahmen und Videos zu generieren von Kindern, von denen sie einfach nicht ein pornografisches Material bekommen. Also ein Täter hat eine bestimmte Präferenz für ein bestimmtes Kind, hat da nur normale Aufnahmen, die er sich vielleicht von Insta oder von Facebook, bei den Kindern wahrscheinlich eher von Insta als von Facebook, runtergescrapt hat und nutzt dann KI, um diese Aufnahmen in einen pornografischen Kontext zu setzen. Und teilweise auch in einen harten pornografischen Kontext. Das ist natürlich für die betroffenen Kinder auch fürchterlich. Ne? Die haben also gar nichts falsch gemacht und müssen damit leben, dass auf einmal im Netz von ihnen harte Pornografie zirkuliert. Also das sehen wir schon. Da, glaube ich, wird KI vieles, vieles leichter machen und macht es ja jetzt schon leichter für die Täter. Nochmal, die Verfügbarkeit von Kindern ist aber leider so groß und die Zahl von echten Aufnahmen, die täglich neu auf den Markt in Anführungszeichen kommen, ist so groß, dass ich jetzt überhaupt nicht damit rechne, dass da KI eine ganz, ganz große Rolle spielen wird.
Ist dahinter auch so eine Industrie, wie man es aus der Wirtschaftskriminalität kennt?
Ja, beim Umgang mit Missbrauchsdarstellungen ist die Währung, in der eigentlich gezahlt wird, eher neues Material. Also da ist die, wir haben ganz, ganz wenige Fälle. Kidflix ist jetzt zum Beispiel ein Fall gewesen, da war zumindest mal bei dem Betreiber der Seite auch ein monetäres Interesse mit beteiligt. Aber normalerweise sind es Tauschgeschäfte, ne? Wenn man selber neues Material haben möchte, dann muss man irgendwie auch neues Material zur Verfügung stellen. Das sind jetzt, klar gibt es immer mal Netzwerke und man in der Öffentlichkeit dann zugespitzt, irgendwie Kinderpornoringe oder ähnliches. Aber in der Masse sind es schon Einzeltäter, womit wir uns jetzt seit anderthalb Jahren wirklich noch intensiver beschäftigen, sind die sogenannten Livestreaming-Fälle. Das scheint wieder zuzunehmen in letzter Zeit, dass die Täter oder eine bestimmte Kategorie von Tätern hier in Europa oder in den USA setzt und dann den Live-Missbrauch zum Beispiel auf den Philippinen bestellt, der dann genau nach den Vorgaben des Täters abgewickelt und live gestreamt wird. Da ist dann natürlich monetäres Interesse im Spiel, da wird gezahlt. Es ist so schon schlimm genug und wenn man dann sieht, was das den Tätern finanziell wert ist, wird es alles noch viel schlimmer. Da reden wir irgendwie über ein paar Dollar, 10, 20 Dollar, die sowas kostet. Da ist sicherlich in irgendeiner Form organisierte Kriminalität auch beteiligt, jedenfalls mal vor Ort. Und das hat so gefühlt tatsächlich in den letzten 1-2 Jahren wieder deutlich zugenommen, diese Livestreaming-Fälle.
Wird es insgesamt leichter, diese Täter zu finden, weil man eben quasi von Seiten der Verfolgung her einfach besser ist? Oder werden die einfach auch besser? Ist es so ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel?
Also wir lernen dazu, das ist wohl richtig, aber die Straftäter lernen da auch dazu. Und Faustregel, jede neue Technologie wird zuerst einmal von Straftätern ausprobiert, wie sie denn für ihre Zwecke genutzt werden können. Die scheren sich auch nicht um so Dinge wie Datenschutzgrundverordnung oder AI-Act oder ähnliches. Also das ist leider ein beständiges Rennen, aber es ist jetzt nicht so, und ich glaube, so kann man schon zuspitzen, wir sind in dem Rennen auch nicht abgehängt. Also wir laufen da schon sportlich mit, und die Zeiten, in denen der Start im Netz überhaupt nichts gerissen hat, die sind ganz sicher vorbei.
Was ist aktuell die größte Herausforderung?
Da bin ich tatsächlich relativ zurückhaltend, weil wir haben so viele Probleme. Natürlich haben wir jetzt damit zu tun, dass die Deepfakes im AI-Bereich auch auf den Markt drängen. Wir haben so die ein oder andere rechtspolitische Diskussion in Deutschland, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, die uns beschäftigt. Uns beschäftigen die unglaublichen Datenmengen, die wir sicherstellen. Wenn Sie sich einfach mal überlegen, ich würde jetzt bei Ihnen morgen früh durchsuchen und mal Ihre ganze EDV mitnehmen, da ende ich ja allein in diesem einen Fall mit einem Datenberg von 5, 6, 7 Terabyte. Den muss sich ja jemand anschauen und auswerten. Da sucht man nach Lösungen. Also die Herausforderungen gehen uns jetzt echt nicht aus. Aber nochmal, ohne Herausforderungen wäre es auch irgendwie langweilig.
Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr praktisches Beispiel. Ich denke immer wieder auch an die Bedrohung durch AI, weil man ja mittlerweile ganz leicht einfach Stimmen und Videos faken kann. Und in Österreich, sicherlich in Deutschland auch, sind ja diese alte Menschenbetrüger, der falsche Polizist oder die Tochter, die anruft und sagt, ich bin im Krankenhaus und ich brauche eine Spritze und ich weiß nicht was. Sehen Sie da nicht auch schon quasi die nächste Welle auf uns zukommen? Weil so schnell habe ich gar nicht geschaut, habe ich von einem Familienmitglied die Stimme gefälscht und dann werden halt die alten Menschen wieder geschrieben.
Stimme ich völlig zu. Wir haben jetzt tatsächlich in unserem Seminar auch ein kleines Experiment gemacht. Ich habe innerhalb von 5 Minuten aus einem YouTube-Schnitzel meines Mitseminarleiters, Kollegen Haselhofer vom Complexity Science Hub, mal ein Modell geklont und ihn es dann einsprechen lassen und dann mein Modell verwendet, dann den Studierenden, den Stipendiaten geschickt und gesagt, so, jetzt stimmt mal ab, was ist der echte. Und immerhin, ich glaube, so 25% haben aufs falsche Audio-Snippet getippt. Was für die Straftäter echt super wäre, weil die müssen ja gar nicht in jedem Fall erfolgreich sein. Da reicht ja schon bei 100 Versuchen ein Erfolg, um da in ordentlich Kasse machen zu können. Also die Technik ist da, die ist auch leicht verfügbar. Ich habe auch schon, wir machen jetzt diese Fälle nicht, deswegen will ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu sehr rumhypothetisiere. Aber wir haben tatsächlich auch schon gehört, dass es in diesem Enkeltrick-Bereich Fälle gegeben hat, wo vieles dafür spricht, dass genau so unterstützende Aufnahmen auch erstellt worden sind, die man dann den Geschädigten auch vorgespielt hat. Deswegen, ja, das ist so ein Anwendungsbereich, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir uns ziemlich schnell auch in der Prävention im Übrigen oder vor allem in der Prävention darauf vorbereiten müssen.
Umgekehrt, kann AI nicht auch total viel helfen, um diese Verbrecher zu finden?
Wir nutzen selbstverständlich auch in unterschiedlichen Einsatzbereichen Tools, die so unter diesem Deckmantel AI laufen. Randbemerkung, so richtig glücklich mag ich diesen Begriff, finde ich diesen Begriff eigentlich gar nicht, weil der benennt immer alles und nichts. Also man muss sich doch schon sehr genau angucken, was man da macht und welche Technologie man einsetzt. Aber klar, im Bereich Massendatenauswertung, Detektion von kinderpornografischem Material, Mustererkennung, da gibt es schon viele Szenarien, wo man sehr gut drüber nachdenken kann und es in der Praxis ja auch schon tut. Das ist genau ein Punkt in unseren Entwicklungspartnerschaften. Also wir sind, jetzt muss ich es nochmal nennen, mit Kollegen vom Complexity Science Hub auch in einer anderen Forschungskooperation, wo wir genau solchen Fragen auch nachgehen, wie kann man denn AI zum Beispiel legal und im Rechtsrahmen unserer KI-Verordnung, die in Europa gilt, nutzen, um die Herausforderungen der Strafverfolgung auch entsprechend anpacken zu können. Also das ist für uns natürlich genauso ein Thema wie für die Straftäter.
Mit allem, was wir gesprochen haben, also das sind relativ viele Bedrohungen am Horizont, relativ viele Dinge, die sich eher negativ entwickeln als wie positiv. Sehen Sie eigentlich noch positiv in die Zukunft oder werden Sie mit jedem Tag ein bisschen, wie soll ich sagen, schlechter gelaunt?
Nee, also ich hoffe, ich wirke einigermaßen gut gelaunt auf Sie, bin ich nämlich tatsächlich, weil das eine super Woche hier in Altbach war für mich. Und nur das Böse im Menschen und der Technologie zu sehen, das ist ein bisschen die Berufskrankheit des Staatsanwalts. Wir sind halt den lieben langen Tag mit allen möglichen Missbrauchsmöglichkeiten befasst. Im Ansatz ist es ja so, dass die Technologie auch uns als Menschen, als Bürger, als Konsumenten, als Wirtschaft tolle Möglichkeiten bietet, die man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Also ich nutze ja selber auch alles, was neu auf den Markt kommt, will ich zumindest einmal ausprobiert haben. Also den Optimismus will ich mir auch nehmen lassen, aber wir müssen halt tatsächlich uns auch sehr genau angucken, wo das Missbrauchspotenzial da ist und dann als Gesellschaft und auch als Strafverfolgungsbehörden und in der Prävention und ja übrigens auch die Medien, also sie stehen ja da ein bisschen auch vor der gleichen Herausforderung, wir müssen dann diese Risiken natürlich annehmen, die Öffentlichkeit informieren, sensibilisieren, wahrnehmen, Straftäter zur Verantwortung ziehen. Aber das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass sich Technologie in irgendeiner Art und Weise Teufelszeug und zurück in die gute alte Zeit, wann immer die war, ganz im Gegenteil.
Alles klar, danke.
Sehr gerne, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, und das war's für heute. Morgen begrüßt Sie wieder meine Kollegin Christine Meierhofer. Bis dahin, schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.